Der Vier-Augen-Podcast.
Hallo und willkommen zu Folge 10 unseres Vier-Augen-Podcasts. Wirklich Folge 10, wir sind schon zweistellig. Wieder dabei natürlich ich, der Johannes, und mit dabei, wie immer, auch der
Marius. Und wir haben jetzt schon 10 Folgen, das haben manche Staffeln großer Fantasy-Reihen. Ich spreche da vor allem House of the Dragons und die Ringe der Macht an, in einem Jahr nicht geschafft. Die brauchen 2 Jahre für 8 Folgen. Also wir sind da ganz gut dabei, finde ich.
Ja, ich glaube, das hat in dem Jahr doch ganz gut funktioniert und es ist auch eine relativ gute, wie soll man sagen, relativ guter Abstand zwischen den Folgen. Ja, also wir sind immer so ungefähr bei einem Monat. Hat dieses Jahr ganz gut hingehauen, auf jeden Fall.
Die Podcaster, die jede Woche einen Podcast machen, die lachen uns natürlich aus, aber so ist es halt.
Lache ich mit, kein Thema. Ich ja. finde, es ist trotzdem ganz witzig, was wir ja. hier treiben. Und wir haben uns natürlich auch für Folge 10 wieder ein schönes Thema ausgedacht. Das kommt diesmal hauptsächlich von Marius. Und deswegen, ja. Marius, darfst du vorstellen, um was es heute gehen wird.
Jo, es geht heute um Fortsetzungen. Wir lieben sie, wir hassen sie, sind sie unvermeidlich, könnte man das alles ein bisschen anders machen? Das soll heute unser Thema sein.
Ja, und ich denke, dazu wird es einiges wieder zu erzählen geben, weil ihr werdet es von euren eigenen Sehgewohnheiten wahrscheinlich kennen. Es gibt einfach wahnsinnig tolle Filme und es gibt wahnsinnig schlechte Fortsetzungen, ganz häufig. Ja. Es gibt natürlich auch mal eine gute Fortsetzung, da brauchen wir nicht drüber reden, klar. Aber es ist schon auffällig, glaube ich, dass ganz oft eben das passiert, was ich gerade erwähnt habe. Und gab es für dich jetzt für die heutige Folge irgendeinen speziellen Aufhänger? Hattest du irgendeine Idee? Ist dir irgendwas sofort eingefallen, als du an das Thema gedacht hast?
Also ich war ja am 12. Dezember, war ich ja im Kino in Der Herr der Ringe, die Schlacht der Rohirrim. Ich bin ja großer Herr der Ringe-Fan und damals, vor gut 20 Jahren, als die Originaltrilogie rauskam, war ich da ja sehr in der Fanszene aktiv und habe die Filme mehrmals im Kino gesehen und finde die immer noch großartig. Ich habe die letztes Jahr nochmal gesehen und jetzt kommt halt da irgendwie so eine Art Prequel raus, das so 200 Jahre vor dem Ringkrieg spielt im Königreich von Rohan, ist ein Anime von einem auch japanischen Regisseur, aber die Kreativen hinter der Original Herr der Ringe Filmtrilogie sind da auch irgendwie mit beteiligt. Und ich habe da jetzt nicht wirklich viel erwartet. Ich bin jetzt auch nicht so der Anime-Fan und es war halt dann doch inhaltlich und optisch einigermaßen durchwachsen. Kein schlechter Film, aber ich habe mich hinterher gefragt, warum das Ganze. Und da gibt es natürlich auch eine Filmkritik von mir auf Vier Augen Kino. Und das sind halt so Sachen, ich meine, der Grund ist natürlich der, die Produktionsfirmen 01 Cinema und Warner wollten die Verfilmungsrechte an Herr der Ringe nicht verlieren. Und der letzte, es gab ja dann auch die Hobbit-Trilogie 2012 bis 2014 und der letzte Hobbit-Film war jetzt auch schon wieder 10 Jahre her und da haben sie sich dann damals vor ein paar Jahren gedacht, da müssen wir jetzt wieder was machen und so wirkt es auch so ein bisschen so, jetzt nicht schlecht und so von der Grundidee her auch durchaus spannend, aber dann doch in der Umsetzung mau und irgendwie etwas austauschbar.
Ja, du hast in deiner Kritik geschrieben, ich habe sie ja gelesen, inhaltlich und optisch durchwachsen. Also das trifft's ja jetzt genau, was du eigentlich gesagt hast. Das klingt dann so nach dem Motto, wir mussten da irgendwas machen, eben wie du gerade auch erzählt hast mit diesen Filmrechten. Das ist natürlich auch eine komische Geschichte.
Ja, es ist natürlich immer ein bisschen schade. Ich meine, ich merke es auch ehrlich gesagt an der Serie der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, die ja jetzt nicht von Peter Jackson gemacht ist, der damit eigentlich nichts zu tun hat, außer dass sich da eben die Effektefirmen und die Kostüme und das Make-up und so weiter da ein bisschen an die Filmtrilogie von ihm anlehnt. Und die ist ja produktionstechnisch, ist die ja wirklich sehr gut, aber inhaltlich ist es auch irgendwie ein bisschen mau und du fragst dich dann, da dauert es alle 2 Jahre, bis da eine neue Staffel rauskommt und da tun sie da einen Aufwand, machen, da drehen sie irgendwie drehen fast ein Jahr für 8 Folgen oder 8 Monate für 8 Folgen, was viel ist, auch wenn das natürlich alles aufwendig ist und die natürlich viel mit mit tatsächlichen Sets und Kulissen mache und jetzt nicht alles irgendwie am Computer, was ich ja gut finde, was man das eher auch ansieht. Aber du fragst dich dann doch, da sind dann so viele Produzenten und so weiter im Entscheidungsprozess beteiligt, warum sind die Drehbücher dann so mittelmäßig?
Nee, aber das zeigt schon, jetzt bei dem Thema Herr der Ringe, dass wir eigentlich ja so ein bisschen zwei Sachen unterscheiden müssen. Wir haben auf der einen Seite Filme, die in irgendeiner Form eine Fortsetzung bekommen, und wir haben eigentlich Filmreihen, die komplett darauf angelegt sind, da, dass da von vornherein mehrere Filme zum Beispiel sind. Also es gibt ja in der Filmbranche immer wieder beides. Wir haben ein paar große Filmreihen, wie zum Beispiel Star Wars, wie Star Trek, wie James Bond, wo immer wieder über die Jahrzehnte neue Filme gekommen sind. Und wenn man jetzt Richtung Herr der Ringe guckt, ganz ehrlich, aus meiner Sicht war nach den drei Filmen damals eigentlich die Geschichte abgeschlossen. Ja? Und ich habe dann auch die Hobbit-Verfilmung dann gesehen, aber ich konnte mich nicht mehr so ganz damit identifizieren, wie das vorher bei den drei Filmen war, die ich eben eigentlich als abgeschlossenes Werk gesehen hatte.
Ja, es ist es ja auch. Also, dass man den Hobbit jetzt da noch verfilmt hat als Vorgeschichte, da hatte ich überhaupt nichts dagegen, nur halt nicht auf drei Filme auswalzen. Es war fehlerhafte Entscheidung. Wie gesagt, ich fand die Herr-der-Ringe-Filme absolut großartig. Ich stehe heute noch dazu. Die sind immer noch großartig. Ich finde sogar manche Sachen, die mich vor gut 20 Jahren vielleicht ein bisschen gestört haben, mich dann jetzt letztes Jahr bei den Wiederholungssichtungen kaum gestört. Und die Hobbit-Filme waren dann aber auch irgendwie so zu viel Fanservice und auch Fanfiction einfach. Also Fanfiction von Peter Jackson und seinen Co-Autorinnen und so weiter. Und da, also wie gesagt, dass man sagt, von vornherein sagt, okay, das ist eine Buchreihe, die hat so und so viele Bände oder da gibt es eine Hauptreihe und es gibt vielleicht so ein Prequel, dass man das irgendwie sagt, okay, da macht man einen Plan, das verfilmt man da, da und da und schreibt auch die Drehbücher entsprechend, beziehungsweise man macht erst die eine Filmreihe und wenn die dann erfolgreich ist, dann macht man dann weiter und lehnt sich dann natürlich designmäßig so ein bisschen an. Das finde ich an den Hobbit-Filmen auch gut, dass die sich quasi, dass die in der gleichen Welt spielen, dass die gleichen Schauspieler, sofern sich das personell überschneidet, dabei sind und so weiter. Also von daher, anderes Beispiel, Dune, der Wüstenplanet, gab es ja jetzt auch eine Neuverfilmung, zwei Filme, der Regisseur hat gesagt, in einem Film kannst du das nicht machen, da ist ja auch schon mal, sag jetzt mal zumindest inhaltlich, David Lynch vor 40 Jahren dran gescheitert, auch wenn der David Lynch-Film trotzdem auch großartig ist, sogar insgesamt finde ich den besser als die beiden neuen. Ich fand bei den Dune-Filmen, bei den neuen von Denis Villeneuve, fand ich den ersten Teil inhaltlich leider durchwachsen, an sich den Film aber gut. Beim zweiten war es dann, fand ich es dann etwas besser und bin dann hinterher jetzt auch mit zufrieden. Es gibt jetzt auch seit ein paar Wochen, seit Mitte November gibt es da so eine Prequel-Serie über diese Bene Gesserit-Schwestern, dieser Orden von so Art Hexen oder Heilkundigen. Finde ich auch interessant, werde ich mir auch anschauen. Und es soll dann demnächst auch noch ein dritter Dune-Film kommen. Die Buchreihe besteht ja an sich ursprünglich von Frank Herbert aus 7 Bänden. Also wobei jetzt dann mit einem möglichen dritten und vielleicht noch einem vierten Film wäre dann diese Geschichte der Figuren zu Ende erzählt. Und es würde dann wahrscheinlich mit anderen Figuren, glaube ich, geht es weiter. Ich habe nur die ersten drei Bände von Der Wüstenplanet gelesen. Von daher, sowas macht aus meiner Sicht Sinn, wenn du das vielleicht auch gleich so planst und im Idealfall vielleicht sogar gleich alle zwei, drei Filme auf einmal drehst, haben sie bei Dune jetzt nicht gemacht. Aber das macht irgendwie Sinn. Aber was ich eben unmöglich finde, und das ist irgendwie auch so ein Ding, du hast so das Gefühl, wenn die Studiobosse nicht wissen, was machen wir denn jetzt? Ja, wir machen irgendeine Fortsetzung. Wir haben eigentlich keine richtige Idee, aber wir machen eine Fortsetzung. Was weiß ich, es gibt noch nicht genug Spider-Man-Filme. Spoiler gibt es auch meiner Ansicht nach schon. Oder wie gesagt, man muss jetzt irgendwie die Rechte, wir müssen jetzt irgendeinen Film haben. Oder wir haben jetzt da die Avengers im Marvel Cinematic Universe, da kommen immer neue Figuren hinzu und jede Figur braucht einen Solo-Film. So, da kommt dann halt, da sind, ich will jetzt auch nicht über das Marvel Cinematic Universe komplett herziehen, da sind wirklich ein paar gute Filme dabei, gerade der erste Iron Man, der erste Avengers, ich fand doch Avengers Endgame gut, aber ich habe dann den Titel wörtlich genommen und seitdem keine Filme mehr geguckt. Aber dann hast du zwischendurch so Filme, wo du irgendwie denkst, nee, so richtig eine Idee hatten sie nicht. Und dann hast du so irgendwie, ja, das ist jetzt Captain Marvel, ist jetzt der erste Film mit einer Heldin in der Hauptrolle. War irgendwie zwar von der Grundidee und so weiter und von der Umsetzung ganz nett, aber hat nicht wirklich was war nichts Besonderes. Und das ist halt immer so, das ist dann, was man dann, glaube ich, gemeinhin als Nummernfilme bezeichnet. Wir wissen eigentlich gar nicht so genau, was wir da jetzt erzählen sollen, aber wir müssen da jetzt halt einen Film machen, weil die Figur wird im nächsten großen Superhelden-Versammlungsfilm wichtig. Und das ist so ein Problem, das ich sehe, dass man sich inhaltlich zu wenig Mühe gibt. Das ist vielleicht aber auch einfach generelles Problem des Blockbuster-Kinos. Du musst irgendwie einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden, damit du möglichst viele Leute in die Kinos lockst.
Ja, da wird auf jeden Fall was dran sein. Also wir haben auf jeden Fall, das sehe ich auch so, bei Fortsetzungen immer oder ganz oft diese Geschichte, ja, eigentlich eine neue Idee habe ich nicht. Ich setze jetzt halt mal was fort, was schon da ist. Und wir haben natürlich, klar, den Kommerzgedanken. Kann ich irgendein Franchise da drum bauen? Kann ich dann Sachen damit verkaufen? Kann ich die Leute wieder und wieder ins Kino ziehen? Und wie auch immer. Also ich habe da zum Beispiel, habe ja ein bisschen vor unserem Podcast mich durch meine Filmliste der letzten Jahre geklickt und bin auf einen gestoßen, wo das eigentlich fast ein Musterbeispiel ist. Es gab 1996 einen Film, den ich zum damaligen Zeitpunkt wirklich sehr beeindruckend fand. Den habe ich auch im Kino gesehen. Und den würde ich mir heute auch jederzeit wieder angucken. Ist ein typischer Blockbuster-Film, nämlich Independence Day.
Oh ja. Ja.
Und dann kommt wirklich 20 Jahre später, also 2016, ein zweiter Film dazu, Independence Day Wiederkehr, der im Vergleich zum ersten Film wirklich dermaßen belanglos ist, der zwar gut ausschaut, der technisch auf einem wahnsinnig hohen Niveau ist, aber der Meinung bin nicht nur ich, dass man den Film komplett hätte vergessen können. Es gibt ja dieses Portal Rotten Tomatoes, da kriegt er, glaube ich, 30% positive Kritiken. Also das ist für wirklich so ein Roland Emmerich-Blockbuster-Fortsetzung von einem Wahnsinns-Blockbuster-Film eigentlich schon relativ heftig schlecht. Und ich empfand es damals auch so. Und es gibt ja Gerüchte, dass es da auch mal einen Teil 3 geben soll, bloß nicht. Ja, aber wahrscheinlich wird es so kommen, weil es ist einfach auch so ein typisches Kommerzding, was scheinbar ja gar nicht so schlecht funktioniert hat, dann 20 Jahre später mit sowas einfach wiederzukommen. Ja,
ja, was ich auch so beobachtet habe, du hast dann irgendwie so Regisseure oder Regisseurinnen, die sind dann irgendwie, haben irgend so vielleicht so einen kleineren Indie-Film oder einen Arthouse-Film gemacht, waren damit unerwarteterweise erfolgreich, auch finanziell. Und die, das ist dann die Beförderung für die, die dürfen dann als nächstes einen austauschbaren Blockbuster, eine Fortsetzung von irgendwas inszenieren. Und das finde ich halt auch irgendwie ein bisschen, natürlich freuen die sich, dass die statt mit, was weiß ich, 1, 2, 3 oder 5 Millionen mal mit 100 oder 200 Millionen Dollar Budget drehen dürfen, aber das ist dann irgendwie dennoch oft etwas enttäuschend, weil du dann, oft hast du ja dann vielleicht auch den Erstling oder ihre frühen Filme gesehen und denkst dann irgendwie, ja, das ist irgendwie, ist enttäuschend. Das ging mir zum Beispiel, jetzt ist es mit Indie, ist es vielleicht nicht ganz so, es ging mir zum Beispiel bei Joss Whedon so. Joss Whedon hat ja die Serien Buffy und Angel gemacht, die fand ich jetzt nicht so toll, aber er hat auch die großartige Serie Firefly gemacht, die leider nach einer Staffel eingestellt wurde, und immerhin gab es da noch einen Kinofilm hinterher, wieder eine Fortsetzung, ist aber alles gelungen. Und dann hat er ja Avengers Teil 1 gemacht, fand ich auch großartig, aber bei Avengers Teil 2 habe ich mir schon gedacht, also der hat sich wirklich der hat seine Seele verkauft, also das war wirklich nur noch ein Ärgernis.
Ja. Nee, also es gibt da einige Beispiele von Dingen, die man wirklich im Bereich Fortsetzungen einfach hätte sein lassen sollen. Ich habe für mich so eigentlich auch ein weiteres Teil, was man als Musterbeispiel durchaus durchgehen lassen könnte. Zu allem, was ich jetzt erzähle, gibt es auch tatsächlich sogar mal von mir, schon ein bisschen älter, Kritiken auf der Vier-Augen-Kino-Seite. Ich war in den 90ern, also den Film habe ich dann das erste Mal gesehen, als ich wahrscheinlich so 14, 15 war, schon ein paar Jahre nachdem er im Kino war, war ich ein recht großer Fan der ersten Batman-Verfilmung. Mhm. Die ist ja von Tim Burton, ja. Michael Keaton spielt damit, Jack Nicholson als Joker, Kim Basinger spielt noch mit. Und der hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Es gibt eine Kritik auf der Kinoseite, wie gesagt, 8 von 10. Da kann man meine Meinung von damals, auch schon ein paar Jährchen her, wie gesagt, kann man nachlesen. Also mir hat der sehr, sehr gut gefallen. Dann gab es einen Nachfolger, das war Batmans Rückkehr. Der ging noch. Also formulieren wir es mal so, der ging noch. Also ich war nicht mehr zufrieden, aber ich habe mir gedacht, okay, ja, kann man machen, passt von mir aus, konnte ich mir noch anschauen. Aber dann, ja, aber dann kam es. Ja, du lachst schon, ich muss auch lachen.
Wobei
ja,
der dritte ging auch noch, der vierte ist ja mittlerweile, ja. Ich glaube, den kannst du als Partyfilm anschauen. Der ist so behämmert aber, und dämlich, also, dass du die totlachen kannst. Also.
Eben nach Batman und Batmans Rückkehr kamen Batman Forever und Batman und Robin. Und man kann die Filme auch anschauen, aber man muss sie nicht anschauen. Also es ist an sich absolute Zeitverschwendung und es hat auch wirklich keineswegs diesen Stil mehr vom Anfang. Also wenn ich mir diesen ersten Batman-Film anschaue, auch mit den Bildern, Tim Burton, klasse Regisseur, ja. Der hat diese Stimmung von Gotham City damals auch wunderbar rübergebracht. Und dann geht es gerade zum Beispiel bei Batman und Robin in dieses bunte, comichafte und lächerliche
da, über. Da wären wir ja eigentlich wieder bei dieser Serie aus den 60ern, die ich irgendwie zwischendurch mal dachte, die ist doof. Aber ich habe dann vor ein paar Jahren mal wieder ein paar Folgen gesehen. Das ist einfach lustig. Es nimmt sich einfach nicht ernst. Und das ist dann irgendwie, ich glaube, der Batman und Robin nimmt sich jetzt auch nicht so ganz ernst. Aber es ist schon irgendwie so ein bisschen so albern. Wobei, also wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, wenn man so ein bisschen angedüdelt ist, dann ist der, denke ich, ganz witzig. Da kann man irgendwie vielleicht so ein Trinkspiel veranstalten, immer wenn so ein halbgarer Wortwitz kommt, dass du dann irgendwie einen kippst oder so, dann bist du wahrscheinlich nach einer Dreiviertelstunde bist du wahrscheinlich total dicht. Aber
ja, aber also die Filme, die sind mir echt noch eingebrannt. Ich habe mir damals für diese Filmkritiken so eine Batman-DVD-Box, da sind die, glaube ich, alle vier drin, gekauft und habe mir die dann in relativ kurzer Abfolge damals angeschaut. Und das ist wirklich so eine, wenn man sich so eine in der Geometrie, ja, so die Achsen vorstellt, ja, am Anfang bist du ja wirklich noch bei dieser 8 von 10 Wertung bei mir und dann geht's über die Mitte steil nach unten. Ja. Ja. Und das war wirklich enttäuschend und das ist so für mich ein bisschen das Musterbeispiel, dass man gute Dinge nicht wirklich mit einer Fortsetzung noch besser hinkriegt ganz oft, sondern leider Gottes, dass es dann wirklich eine Achse ist, die dann nach unten abwandert. Ich meine, du weißt ja, beziehungsweise die Hörerinnen und Hörer, die ja auch die letzte Folge zum Beispiel gehört haben, die wissen es ja auch, ich bin großer Horrorfilm-Fan.
Ja.
Und in dem Bereich kann man das noch viel besser nachvollziehen als in eben von mir erwähnten Batman-Bereich. Also wir haben ja im Horror-Genre auch wahnsinnig viele von diesen serienhaftigen Franchise-Geschichten von Halloween über Schlag mich tot, Saw hatten wir letztes Mal im Podcast auch. Und da ist es auch eine ähnliche Geschichte. Also da kann selbst ich als Fan nur sagen, ersten Film angucken, der ist meistens gut. Danach geht's steil nach unten. Bei Halloween zum Beispiel war es so, dass zwischendrin, als die letzte Reihe der Neuverfilmungen startete, das wieder ein bisschen besser war. Aber trotzdem, es war nichts mehr Neues. Mhm. Es war im Endeffekt wieder durchgespült, die alte Geschichte. Also es kommen dann keine neuen Ideen mehr dazu. Und das ist für mich dann immer das Schlimme, dass man so Dinger dann am Leben erhält und einfach quasi den Film, sagen wir jetzt mal Film 5, einfach Copy-Paste, Film 6, andere Schauspieler, ein bisschen andere Location, aber im Endeffekt passiert fast das Gleiche. Das hat man bei Saw zum Beispiel auch. Saw 1 ist noch was ganz anderes. Bei Saw 2 geht es dann schon um eine größere Gruppe, die da eingesperrt wird irgendwie in einem Haus und da ums Überleben kämpfen muss. Und dieses Muster findet sich dann in den späteren Filmen genauso wieder. Also die beiden Reihen, Halloween und Saw, machen eigentlich ganz genau das in viel größeren Dimensionen, was ich jetzt in der kleineren Dimension vorhin mit dieser ersten Batman-Filmreihe hatte prinzipiell.
Ja, ich kenne jetzt da, also ich habe Saw und Halloween nichts gesehen, aber ich weiß gar nicht, wie viele Halloween-Filme gibt es denn mittlerweile? Ich glaube, da reichen 12 oder 15 nicht mehr, oder? Wie viel sind's?
Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt meines Wissens jetzt auf die Schnelle von dieser ersten Serie, die ist aus den späten 70ern, die Ende dann irgendwann Ende der 90er eigentlich, oder Mitte der 90er, das müssten sechs Filme sein.
Ach doch, so wenig, weil, ja.
Ich kann mich auf von Ende der 90er dann noch an Halloween Age 20 erinnern. Das ist ja dann schon ein bisschen anders aufgezogen. Und ab dann starten ja quasi diese Neuversuche. Ich habe dann Halloween Resurrection, an den kann ich mich noch erinnern. Und dann zuletzt ja die letzten 5, 6 Jahre kam ja wieder quasi eine neue Serie, die dann auch mit komplett neuem Personal bei Regisseur und Produzenten war. Es sind insgesamt auf jeden Fall ein Dutzend Filme, das definitiv.
Ja, das ist auch, ich glaube, was dann auch, habe ich jetzt nur so gehört oder glaube ich gehört zu haben, dass bei diesen Filmen wie Saw oder Halloween wird doch dann einfach die fehlende Kreativität wird versucht, durch ein Schrauben an der Gewaltspirale das zu kompensieren, oder?
Also das gab es ganz häufig und was mich vor allem ein bisschen daran gestört hat, dass Halloween bezeichnet sich ja als Horrorfilm. Ja. Und an sich ist aber ab einem gewissen Zeitpunkt bei diesen Filmen gar nicht mehr so der eigentliche Horrorgedanke da, sondern eben, wie du es gerade sagst, dieser Gewaltgedanke, ja, dass ich da unbedingt metzeln muss in irgendeiner Form. Ja. Horror heißt für mich, ich setze mich in Kinosessel und will ab und an wirklich erschrecken. Also jetzt in dem Sinn, dass halt irgendwas total Unvorhergesehenes passiert, aber nicht dass quasi oben jemand mit einem 100-Liter-Fass Blut steht und das jetzt über die Schauspieler runterkippt, quasi, damit es schön blutig ausschaut. Das muss für mich nicht sein. Bei mir ist eher wirklich dieser Gedanke, ja, es soll ein bisschen so Schockeffekte oder irgend sowas sein, was mich dann ein bisschen zusammenzucken lässt. Und wenn ich nur irgendwelche Gewaltorgien sehe in solchen Filmen, das lässt mich dann einfach kalt in dem Sinn. Und das hat mich in der Reihe auch bei Saw ab einem gewissen Zeitpunkt sehr enttäuscht.
Ja, das ist ja auch, gibt es ja noch viele weitere Horrorfilmreihen, was weiß ich, Scream, Paranormal Activity und keine Ahnung. Es ist ja immer so, ich gehe ja, meistens gibt ja das Fantasy Filmfest, da gibt es 3 Unterabteilungen. Die Hauptveranstaltung, die ist immer so September, dann gibt es die White Nights, die sind so Ende Januar, Anfang Februar und die Nights, die sind meistens Ende April. Und da ist ja jetzt an sich, wenn du da ins Kino gehst, nicht so viel Werbung. Da kommen natürlich nicht nur Horrorfilme, sondern auch Fantasy, Science Fiction und vielleicht auch manchmal ein bisschen so andere Sachen, die ein bisschen kurios sind. Und da hast du halt auch immer, wenn du 2 Tage hintereinander oder 2 Filme hintereinander schaust, da kommen immer genau die gleichen Trailer und es sind wirklich Trailer für immer die gleichen abgedroschenen Horrorfilme, die neueste Fortsetzung. Also das ist wirklich, da kannst du dann nach 2 Tagen oder nach einem Tag schon die Trailer mitsprechen, obwohl du den Film eigentlich gar nicht sehen willst. Und da denke ich mir dann auch immer, okay, ja, aber jetzt kommen wir doch nochmal, mir ist jetzt noch eine Filmreihe eingefallen, die überaus sinnvoll ist in ihren Fortsetzungen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, von Richard Linklater, die Before-Filmreihe, Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight.
Also gesehen habe ich noch keinen von denen, aber ich habe schon drüber gelesen.
Ja, und die sind im Zeitraum von Abstand von 9 Jahren gedreht worden. Es geht ja in Before Sunrise darum, da ist ein Amerikaner und eine Französin, die lernen sich irgendwie in Wien kennen und irgendwie, weiß nicht, haben sie einen Zug verpasst. Die machen auf jeden Fall verbringenden Tag und eine Nacht in Wien und lernen sich kennen und am Ende ist so ein bisschen offen. Sie trennen sich dann, sie wollen sich dann irgendwie, also es spielt der erste Film von 1995, also der ist grob 30 Jahre alt und da gab es natürlich noch keine Smartphones und so weiter und kaum Handys und man weiß ja nicht genau, was mit dem passiert. So, dann 9 Jahre später, sie haben sich wohl irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren und treffen sich aber wieder in Paris, nämlich der Mann hat ein Buch über seine, oder hat er da schon das Buch geschrieben? Ich weiß doch, ich glaube, er hat ein Buch geschrieben über seine Begegnung mit der Frau und sie treffen sich wieder, er ist verheiratet oder er ist geschieden und hat einen kleinen Sohn und sie ist irgendwie, ich glaube, arbeitet irgendwie im Bereich Umwelt, sie lebt da irgendwo in Paris und sie ist quasi zu seiner Lesung gegangen, sie treffen sich dann wieder und sie enden dann bei ihr zu Hause und dann danach ist dann eigentlich, glaube ich, ist es so, er verpasst dann, glaube ich, seinen Flieger und bleibt dann erstmal bei ihr und dann wiederum 9 Jahre später. Sie machen Urlaub in Griechenland mit der Familie. Sie sind seitdem letzten Film, zweiten Film zusammen und haben zwei Töchter und seinen Sohn, der mittlerweile so fast Teenager ist, kommt eben dann zu Besuch nach Griechenland, machen sie Urlaub zusammen und ihre Beziehung ist aber so ein bisschen am Kriseln. Und das ist einfach, also erstens mal waren die Filme, die drei Filme auch sehr unaufwendig mit Budget von, was weiß ich, vielleicht 2 bis 3 Millionen Dollar pro Film. Und ist einfach schön, ist lebensecht und ist einfach eine tolle Geschichte. Und das führe ich immer gerne an bei sinnvollen Fortsetzungen. Weil da wird die Geschichte einfach weitererzählt mit dem großen Abstand. Die sind alle älter geworden und die zwei Schauspieler waren dann auch bei den Filmen 2 und 3 auch am Drehbuch beteiligt. Also das ist einfach schön. Unspektakulär und lebensecht und schön.
Ja, das ist ja schön, wenn man wirklich auch sagen kann, man hat mal ein Positivbeispiel hier bei unseren Fortsetzungen. Weil es scheint ja wirklich sich zu manifestieren, dass es so viele Positivbeispiele gar nicht zu geben scheint, oder?
Ja, es ist dann manchmal vielleicht auch so, wenn du jetzt eine Filmreihe hast mit mehreren Teilen, dass der erste und vielleicht dann noch der zweite irgendwie ganz gut ist. Aber es ist ja, das ist jetzt auch so ein bisschen so, ich meine, wir surfen ja auch so auf Filmseiten und ich weiß nicht, ob du da immer noch unterwegs bist, aber ich bin da immer noch sehr oft und zwar, ich mache jetzt ein bisschen Schleichwerbung, die Webseite filmstarts.de, die tun eben nicht nur über diese ganz großen Blockbuster, sondern eben auch über kleinere Filme wieder mal berichten, sind auf Festivals. Aber dann ist immer so, wenn irgendein Film rauskommt, dann wird gleich immer über irgendein Detail philosophiert oder das analysiert. Und was bedeutet das jetzt für die Fortsetzung? Da wird generell schon von einer Fortsetzung ausgegangen. Und warum muss man denn immer gleich von einer Fortsetzung ausgehen? Es gibt so viele Filme, die für sich allein wunderbar funktionieren. Oder ich meine, jetzt hatten wir jetzt kürzlich das Thema Gladiator von 2000. Ich werde jetzt ein bisschen böse spoilern, aber sorry, die Hauptfigur von Gladiator stirbt am Ende des Films. So, jetzt kommt 24 Jahre später eine Fortsetzung, die ich nicht gesehen habe, weil ich den ersten schon nicht so toll fand. Man liest so irgendwie, ja, ist ganz gut gemacht, aber erzählt einfach die gleiche Geschichte nochmal. Da denke ich mir auch, warum? Warum hat es der 86-jährige Ridley Scott nötig, fast ein Vierteljahrhundert nach seinem großen Erfolg Gladiator dann noch einen Film zu machen? Warum muss er den fortsetzen? Das ist so eine Sache, die verstehe ich auch nicht. Da verstehe ich auch nicht so einen großen Namen Ridley Scott, dass der nicht sagt, nee, Leute, lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock, ich bin über 80. Lasst mich. Warum muss er das unbedingt machen? Also das verstehe ich auch nicht.
Ja, Story abgeschlossen. Hast mich jetzt auf ein Thema wieder aus dem Horrorfilmbereich gebracht. Den hatten wir auch letztes Mal in unserer Folge 9. Und zwar der Exorzist. Der ist eigentlich abgeschlossen. Das Thema ist durch mit dem ersten Film. Ja? Und dann kommt tatsächlich eine Fortsetzung, Exorzist 2, der Ketzer heißt die, ein bisschen später auch in die Kinos. Und gleiches Personal wie der erste Film, aber allein schon, wenn du die beiden Filme miteinander vergleichst und hast keinen gesehen, guck dir mal zu beiden Filmen eine Handlungszusammenfassung an. Einfach schriftlich, gibt's ja bei Wikipedia und wo auch immer. Ja. Der Exorzist sind so typisch, wie man es sich vorstellt, vielleicht so 1,5 DIN A4 Seiten, so Word-Text, ja. Und der Exorzist 2 sind 2 Absätze. Ja. Viel mehr gibt's auch da nicht zu sagen. Ja. Die Geschichte war wirklich tot mit dem ersten Teil. Und dann kommt jemand und sagt, okay, machen wir halt mal einen zweiten Teil. Die Schauspieler scheinbar auch noch überzeugt mitzumachen oder am Ende hatten sie vielleicht gleich beim ersten Film unterschrieben, dass sie in den zweiten auch mitmachen.
Ich weiß nicht, ob das in den 70ern schon so war. Ich glaube nicht. Ja. Wahrscheinlich Geld. Die
haben aber viel mehr Geld gekriegt. Fall, auf jeden Fall ungemein enttäuschend und der war auch an den Kassen ein Flop damals in den Kinos, der zweite, im Vergleich zum ersten vor allem. Und ist auch so ein Musterbeispiel, wenn man die nicht gelungenen Fortsetzungen auf eine große Liste setzen will.
Ja, das ist, ich finde zum Beispiel, da muss ich jetzt eigentlich auch noch ein bisschen drauf eingehen, wenn wir jetzt wieder zum Thema Star Wars kommen, da hast du ja im Endeffekt auch, da gibt es die Originaltrilogie, die finde ich immer noch sehr gut. Und dann kam ja, du erinnerst dich, wir waren beide mit 18 im Kino in Star Wars Episode 1, dann kam die Prequel-Trilogie. Und auch wenn ich damals noch nicht so ganz kapiert habe, warum, war ich damals doch enttäuscht. Und auch wenn die Episoden 2 und 3 da etwas besser sind, ist das ja auch schon so ein bisschen so ein Rückschritt. Und wo du dir denkst, ja, es ist eine andere Geschichte. Und ja, das macht Sinn, die Vorgeschichte zu erzählen. Aber es ist halt dann doch, wenn ich mir das jetzt so, habe die Filme jetzt schon Gott sei Dank lang nicht mehr gesehen, wenn ich mir jetzt mal so überlege, ist das doch eigentlich auch nur so ein überlanger Werbefilm. Und so hatte ich auch das Gefühl, als ich dann vor ein paar Jahren mal die erste Folge von dieser Serie The Mandalorian geguckt habe. Ich fand jetzt auch die neue Star Wars Trilogie, die fand ich jetzt wiederum ein bisschen besser wieder als die Prequel-Trilogie, aber es war auch irgendwie so, es wurden auch in 2 von 3 Filmen wurden einfach die Muster wieder aufgewärmt und gerade Episode 7 war einfach eine aufgewärmte Episode 4 und es war einfach enttäuschend und das fand ich schade, weil irgendwie war das Wiedersehen mit einigen beliebten Figuren war schön und dass da jetzt neue Figuren sind, war auch irgendwie nett, aber es war dann irgendwie einfach zu mutlos einfach, dass du irgendwie, Du hast dann nicht nur das Problem bei solchen Fortsetzungen, die von einer großen Filmreihe oder einem großen Franchise, wo eine lange Tradition hat, nicht nur, dass du jetzt irgendwie möglichst viele Zuschauer ins Kino locken musst, weil die Filme sauteuer sind, sondern auch noch, du musst noch, möglichst viele Fans zufriedenstellen. Und wenn man sich in manchen Franchises so überlegt, wie die Fans dann so reagieren, wenn du dann mal ein bisschen was Neues versuchst, das hat ja der Regisseur von Episode 8 hat es ja probiert, der ist ja dermaßen, hat er Widerstand von Fanseite da oder überwiegend von Fanseite da bekommen, weil war das noch der spannendste von den 3 Filmen, fand ich. Also ist es noch schwieriger und du denkst dir irgendwie immer, ja, ist dann, jetzt gibt's dann ja weitere Filme, man liest jetzt irgendwie, ich lese das natürlich auch ab und zu mal, kommt da jetzt noch ein Film und dann kommt noch ein Film mit dem Mandalorian und diesem Baby Yoda und da noch was und da noch was und da denkst du irgendwie, ja.
Gibt's jetzt nicht gerade eine neue Serie, die so ein bisschen auf Kinder gemacht ist?
Irgendwas ja, da gibt's da. Mehrere Sachen, also ja. Ich bin da auch, also ich bin bei Star Wars wirklich, wirklich raus und letztens nur habe ich mich beim Marvel Cinematic Universe mal bei der einen Serie Agatha All Along habe ich mich mal hinreißen lassen, das zu gucken. Ist auch Kritik auf der Vier-Augen-Seite und es ist irgendwie so mühselig. Ich meine, ich bin da sowieso weitgehend aus dem Blockbuster-Ding raus weil es genau deswegen, es ist ja immer schlimmer geworden. Es ging ja schon so vor 15, 20 Jahren los, dann, ich meine, gab es die Herr-der-Ringe-Filme, dann gab es die Matrix-Fortsetzung, dann gab es Fluch der Karibik und dann ist es ja angestiegen, dass ständig neue Filmreihen, Fortsetzungen, nicht alle davon sind jetzt unbedingt schlecht oder unnötig, aber halt zu viele und es gibt so viele unverfilmte Drehbücher, unverfilmte Bücher oder andere neue Stoffe, die man mal stattdessen machen könnte, aber warum macht man dann immer wieder, was ist ich da noch Star Wars, dann, ich warte eigentlich immer noch drauf, dass es demnächst einen Marvel-Film über den Steuerberater von Tony Stark gibt, keine Ahnung.
Ja. Ich habe schon damals die Geschichte mit Spider-Man nicht verstanden. Wir haben ja damals auch den ersten Spider-Man-Film, war das mit Tobey Maguire, kann das sein?
Oh ja.
Im Kino gesehen, da gibt es ja, glaube ich, gibt es da noch 1, 2 weitere.
Ja, mit Tobey Maguire gibt es 3.
Und dann nach relativ kurzer Zeit kam doch ein Reboot wieder mit einem anderen Schauspieler. Und das war das jetzt schon ein paar der dritte, Jahre nur später.
Und das ist jetzt der dritte, der aktuelle, der im Marvel Cinematic Universe. Und eine kleine Anmerkung zu Spider-Man. Ich empfehle da für alle, die von Spider-Man in dem Sinne genug haben, empfehle ich den ihr australischen Trash-Kurzfilm Italian Spider-Man. Gibt's auf meinem Blog auch ein Review dazu. Ist natürlich ganz billig und ist eine Parodie auf europäische Superheldenfilme der 60er, ist australische Produktion von Filmstudenten. Das ist natürlich einfach lustig, ist natürlich etwas mit Vorsicht zu genießen, nicht unbedingt für Kinder geeignet, aber sehr, sehr spaßig. Hat mir mehr Spaß gemacht als alle anderen Spider-Man-Filme, die ich sonst gesehen habe. Und ich sag mal so, 3 Spider-Man-Filme, die ich gesehen habe mit Tobey Maguire, sind, denke ich mal, mindestens 2 zu viel.
Haben wir auch schon wieder.
Also, was die Welt auf keinen Fall braucht, ist noch mehr Spider-Man-Filme. Italian Spider-Man tut den jungen Spider-Man zum Frühstück verspeisen, noch vor seinem ersten Macchiato. Also, ja.
Hey, also, da sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Ich habe aber auch mal was gefunden, wo wir beide wirklich mal nicht einer Meinung waren. Tatsächlich. Ich war mal auf unserer Vier-Augen-Kino-Seite. Hatte noch sowas im Hinterkopf und habe da mal nachrecherchiert und bin auch wieder drauf gestoßen, was es ist. Und zwar, es gibt ja mit unserem Freund Arnold Schwarzenegger die netten Terminator.
Ja, das ist auch ein schönes Beispiel. Ja,
ja. Und die ersten zwei, da sind wir ja mal dabei, dass eigentlich Film 2 wirklich auch noch gut ist. Also
der ist besser als der erste, würde ich sagen. Also der zweite ist
immer noch gut.
Ich habe den letztes Jahr auch im Kino gesehen, das war super. Also das ist großartig.
Und dann hast du Film 3, Rebellion der Maschinen, dem du schon nur noch 3 von 10 auf der Kinoseite gibst. Und ich habe mich damals erdreistet, einen Kommentar drunter zu schreiben, zwar ohne Wertung, aber dein Fazit war, kein Film zum Aus dem Kino rennen, aber in fast jeder Hinsicht schwach. Und mein Fazit, mein Fazit in der Gegenmeinung war, ein Film zum ins Kino rennen, weil ich den nämlich einfach als jemand, der diese ersten beiden Filme gut und witzig fand, auch noch witzig fand. Aber jetzt kommt's. Die haben ja nach dem Film nicht aufgehört.
Ja, ja, das ist ja noch schlimmer geworden mit Terminator 4.
Richtig. Und dann sind wir wieder vollständig einer Meinung. Ja, also den dritten konnte ich noch richtig gut aushalten, der hat mir noch Spaß gemacht. Aber dann habe ich ein paar Jahre später, was war der, 2003, glaube ich, war der, dann müsste der andere so 5, 6 Jährchen später gewesen
2009.
Sein. Die Erlösung.
Die Verblödung,
also,
sage ich.
Da war ich damals tatsächlich mit meiner Frau im Kino. Ich glaube, wir haben uns über den Film nie wieder unterhalten. Es hatte gute Gründe.
Also ja, der einfach ist einfach Müll.
Dermaßen also, enttäuschend.
Ja. Schlecht, einfach schlecht. Ja. Das ist einfach nur eine Aneinanderung von Explosionen und zwischendurch hat man versucht, da so ein bisschen Dialoge und Handlung reinzubringen. Und was ich dann wieder etwas besser fand, war dann Terminator 5 Genesis, auch wenn der auch nicht sehr gut angekommen ist. Das Problem war nur, dass die Deppen aus der Marketingabteilung haben den Twist im Trailer schon verbraten. Und ich fand den Sechser dann, also Terminator Dark Fate, auch, also der. Im Vierer fehlt einfach Arnie auch. Und im Fünfter war er dann wieder dabei in Genesis. Und im Sechser war Arnie auch wieder dabei. Und Linda Hamilton war wieder dabei, weil die hat in 3 und 4 auch und 5 massiv gefehlt. Der war dann noch mal wieder besser. War natürlich auch wieder ein bisschen, inhaltlich jetzt nicht so spannend. Aber man sollte es einfach sein lassen. Es kam jetzt auch dieses Jahr eine Anime-Serie raus. Da werde ich vielleicht mal reingucken bei Gelegenheit. Terminator Zero auf Netflix. Aber Terminator 4 ist wirklich eine der, hat glaube ich sogar, war nett und habe 2 von 10 gegeben statt 1 von 10, aber das war wirklich, da war ich im Kino und ich war ja, das war ja 2009, da war ich ja sogar noch ein bisschen anspruchsloser, ich war einfach genervt und das war wirklich bodenlos, also.
Da sind wir dann wirklich wieder einer Meinung, ja.
Ich dachte schon, du
gräbst,
jetzt Star Trek Nemesis aus.
Da sind wir auch ein bisschen geteilter Meinung, möglicherweise.
Muss denn wieder mal gucken. Muss mal wieder bei Star Trek-Filmen weitergucken.
Nein, aber ich habe tatsächlich auch noch ein bisschen so ein positives Beispiel. Das will ich unbedingt noch mit reinbringen, weil das ein Filmgenre ist, was wir bis jetzt heute überhaupt noch nicht hatten. Und zwar mal in Richtung Zeichentrickfilme sozusagen. Mhm. Ich glaube, das ist schon 15 Jahre bald her, habe ich damals den ersten Ich einfach unverbesserlich Film, Despicable Me, im Kino gesehen. Fand den gut. Also jetzt, das ist keine 9 von 10 oder irgendwas, aber das ist so eine solide 7 bis 8 von 10. Und mittlerweile gibt es ja 4 Filme von dieser Ich einfach unverbesserlich Reihe. Der zweite ist deutlich besser als der erste. Der dritte ist wieder wie der erste. Der vierte ist wieder besser als der dritte. Also das heißt, mit guten Ideen, und die haben in dieser Serie ganz gute Ideen, schafft man es tatsächlich, so eine Geschichte auch am Leben zu erhalten und immer wieder mit Neuem zu füllen. Aber in Klammern, die konnten es halt auch nicht sein lassen, so zu versuchen, da Sachen auszukoppeln. Es gibt zum Beispiel diese Minions-Filme, wo die ja allein quasi ohne den Gru, der ja der Hauptdarsteller eigentlich in den anderen ist, also wo die Minions allein mitspielen, die fallen dagegen dermaßen stark ab. Ja, weil irgendwie fehlt einfach das Wichtigste, das verbindende Element. Und aber bei den anderen, bei den wirklich der Reihe Ich einfach unverbesserlich, schaffen die das nach wie vor, das meines Erachtens richtig gut hinzukriegen. Und das ist vor allem ja auch immer die große Kunst, dass du solche Filme machst, die sowohl den, sagen wir jetzt mal, 8-, 9-, 10-jährigen Zuschauer unterhalten, als auch vielleicht die Eltern, die mit ins Kino gehen oder die sogar gar nicht mit Kindern da reingehen, sondern weil sie das selber einfach witzig und toll finden.
Ich habe ja keine Kinder und ich habe also, ich einfach unverbesserlich, habe ich damals auch im Kino gesehen, wann waren das, 2010 oder so?
2010 war der erste.
Ja, und dann, ich muss aber da ehrlich gesagt sagen, ich fand dann 2013 den zweiten nicht mehr so doll und habe es dann einfach sein lassen. Also ich bin jetzt auch, ich gucke jetzt solche Animationsfilme, interessieren mich jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr. Ich kriege zu irgendwie mit, ja, da kommt ein neuer und ich sage ja gerne, ich bin selber einer dieser Minions, weil ich im öffentlichen Dienst arbeite. Wir sind alle Minions. wir sind alle, was weiß ich, Sklaven des Imperiums und so weiter. Von daher, ja, das ist schon witzig, aber ich bin da jetzt auch raus. Das ist jetzt auch nicht. Nächstes Jahr kommt ein neuer Wallace und Gromit-Film auf Netflix raus, Anfang Januar. Und okay. Wallace und Gromit, den ersten Spielfilm, also die haben ja zwischendurch auch Kurzfilme viele gemacht, fand ich zum Beispiel damals auch schön. Und den neuen Film werde ich mir wahrscheinlich auch anschauen. Das ist ja dann auch wieder eine andere Animationsart. Gut. Fällt dir jetzt noch irgendeine andere Fortsetzung ein? Gut, schlecht?
Ja, eine. Mittel? Ich habe noch auf meiner Liste eine so Filmreihe, die ich unbedingt mal ansprechen möchte, aus auch einem ganz bestimmten Grund. Und zwar, bei der ist es so, dass ich den ersten Film richtig gut damals fand. Man muss es ja immer aus der jeweiligen Zeit, wo man das gesehen hat, sagen. Ja. Und die Folgefilme, was mittlerweile, glaube ich, auch schon eine Handvoll ist, fand ich allesamt, ich habe den letzten, glaube ich, gar nicht mehr gesehen, aber allesamt überhaupt nicht mehr gut. Aber ich gehe da scheinbar total gegen das Kinopublikum, die nach wie vor in diese Filme gerannt sind und den Dingern im hunderten Millionenbereich Umsätze in relativ kurzer Zeit beschert haben. Ich rede von Jurassic Park.
Ah ja.
Damals fand ich diesen ersten Film mit dieser Idee, was da passiert, richtig gut. Also ich war damals 16. Das war so ein Film, ja, der hat mir damals richtig gut gefallen. Aber klar, sowas kann man fortsetzen. Vielleicht sind auch ein paar neue Ideen dabei. Aber es kommt keiner dieser weiteren Fortsetzungen mehr so an den Charme von diesem ersten Film dran. Das hat das Kinopublikum aber ganz anders gesehen. Also der zweite war, glaube ich, sogar erfolgreicher als der erste.
Das ist aber
auch der dritte lief auch wahnsinnig gut. Und klar machen die dann immer weiter. Also ich bin da anderer Meinung bei den Filmen, aber das Publikum gab halt den Filmemachern recht und mich fragt ja dann keiner.
Ja, also ich muss sagen, also ich habe, glaube ich, also ich habe den ersten Jurassic Park auch irgendwie im Fernsehen gesehen, der ist ja von 93, dann habe ich, weil du gesagt hast, mit 16, 97, den zweiten, die vergessene Welt, habe ich im Kino gesehen, ich glaube, den fand ich damals ganz gut, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe seitdem keinen einzigen Jurassic Park Film gesehen, das ist auch eine von diesen Sachen, die mich interessieren. Ich habe mich als Kind, vielleicht hatte jeder Junge oder fast jedes Kind mal irgendwie so eine Phase, wo sich so ein bisschen für Dinos interessiert, da hatte ich, glaube ich, auch, dieses Was ist was Buch über die Dinosaurier, das findet man irgendwie mal leider ganz spannend, aber so diese durchgehende Dinosaurier-Faszination, die andere Jungs da hatten, hatte ich jetzt nicht. Und da war ich jetzt irgendwie auch so, ja, also von daher, ich bin dann eher so für alte Filme, wo die Dinosaurier ganz billig in Stop-Motion gemacht sind. Das ist dann irgendwie witziger als sowas. Also.
Ja, das war aber auch meine letzte Filmserie oder Filmreihe, die ich so als Beispiel mit dabei hatte.
Ja. Jo. Das Thema kannst du natürlich, da könnten wir eine ganze Podcast-Reihe machen, eine für schlechte, eine für mittlere gute Fortsetzung, eine für richtig großartige Fortsetzung. Da müsste man zum Beispiel auch Blade Runner erwähnen, ist ja die Fortsetzung auch sehr, sehr, sehr gut. Und naja, aber das war es jetzt erstmal. Fortsetzung jetzt in diesem Fall folgt erstmal nicht, oder vielleicht doch?
Aber du hast demnach auch momentan keine weitere Sache, die du in dem Bereich ansprechen willst, weil dann können wir zu einer unserer Rubriken ja mal im Podcast kommen.
Genau.
Es gibt ja unsere tolle Rubrik, die Zufallskritik. Wie funktioniert die? Ich habe auf unserer Kinoseite so eine Art Zufallsgenerator eingebaut. Da klicke ich dann einfach drauf und dann erscheint immer irgendein Filmchen, was halt von entweder Marius oder von mir oder auch von ein paar anderen Mitarbeiterinnen, die es früher mal gab, rezensiert wurde. Und als hätte dieser Zufallsgenerator, und ich habe wirklich den nur einmal gestattet, es ist nicht so, klick mal so oft, bis irgendwas Tolles kommt, ne? Sondern das war wirklich einmal da drauf geklickt. Und als hätte der gewusst, was wir heute hier in dieser Folge vorhaben, kam tatsächlich die Filmkritik zu The Dark Knight raus. Und da kann Marius mit Sicherheit einiges dazu sagen, weil die ist von ihm und, ohne da jetzt vorher schon die Spannung rausnehmen zu wollen, das ist auch mal wieder einer der wenigen Filme, die auf unserer Kinoseite die volle Wertung bekommen haben.
Oh ja. Es ist, also ich würde jetzt ja sowas sagen wie Skynet beobachtet uns die KI und hat deswegen die Kritik, aber egal. Nee, also The Dark Knight. Ich bin ja generell ein großer Fan von Regisseur Christopher Nolan. Auch wenn ich jetzt finde, dass seine letzten mindestens zwei Filme, also ja, okay, Oppenheimer war gut, aber jetzt nicht so gut, wie alle jetzt immer sagen. Um Tenet fand ich dann irgendwie ein bisschen zu viel Konzept und zu wenig Herz dahinter. Aber was man ihm absolut großartig anrechnen muss, sorry, da können die ganzen anderen Batman-Filme, die verprügeln diese Batman-Trilogie auf dem Pausenhof. Die Batman-Trilogie, Dark Knight-Trilogie von Christopher Nolan, angefangen 2005 mit Batman Begins. Guter Film, schöne Neustart, vor allem nach der Katastrophe mit Joel Schumacher und Batman und Robin und so weiter. Und dann zweiter Teil, The Dark Knight. Damals 2008 im Kino, hat mich komplett umgehauen, wirklich. Ich habe den auch ein paar Mal dann noch wieder mal gesehen, auf DVD oder im Fernsehen, jetzt schon länger nicht mehr. Und der hat einfach, das ist einfach wie so ein Superheldenfilm, wie er sein muss. Einfach eine Tragödie, es geht viel schief, hat einen absolut großartigen Gegner. Und sorry, Johannes, aber Heath Ledger als Joker ist auch zwei Klassen besser als Jack Nicholson. Sorry, ist einfach so. Ist natürlich tragisch gewesen, dass Heath Ledger dann so früh verstorben ist, hat dann posthum einen Oscar bekommen. Also das ist einfach ein richtig großartiger Film und einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten. Das ist wirklich, der ist auch so konsequent und irgendwie in gewisser Art, wenn man jetzt mal die Superhelden-Thematik mal ein bisschen beiseite nimmt, ist er auch sehr realistisch und ernüchternd und ja. Und das war damals wirklich, ich habe jetzt noch nicht so oft 10 von 10 gegeben, weil das halt die Filme dann auch nicht so ganz hergegeben. Es gibt viele, die dann 9 von 10 kriegen, weil oder einige. Aber das war wirklich, das hat mich wirklich umgehauen. Und das ist nur einer von wirklich mehreren sehr guten bis großartigen Filmen von Christopher Nolan. Man denke an Memento, Prestige und so
ja,
weiter.
Ja, den fand ich auch gut. Ja, also Prestige, das, kann ich mich auch noch dran erinnern.
Das war, und ja, das, also das war wirklich, da kam dann auch 2012 die Fortsetzung The Dark Knight Rises. Das war dann irgendwie so ein ganz guter Abschluss, war vielleicht ein bisschen lang, war dann nicht mehr ganz gut wie The Dark Knight, aber es war von vornherein irgendwie so als Trilogie geplant. Von daher ist es auch eine der Filmreihen, die du auch absolut positiv hervorheben musst. Was du leider überhaupt nicht positiv hervorheben kannst, ist dann, was danach kam, nämlich dass dann DC, also der Comicverlag hinter Batman und Superman und so weiter, versucht hat, seine eigene Filmreihe. Und da kam dann dieser unsägliche Film Batman vs. Superman Dawn of Justice, den ich 2016 mir im Kino antun durfte. Also das war wirklich, das war jetzt von der Story her grundsätzlich gar nicht mal ganz so blöd, aber das Problem war dann, das hast du jetzt wieder mit diesen endlos angelegten Filmreihen, du musst dann schon irgendwie 25.000 Momente, wo du Vorschattungen und dann neue Figuren einführst, die zweimal durchs Bild laufen, und es war eine Katastrophe. Es hat ein anderer Filmkritiker hat es formuliert, dass das ein Bulimie-Film ist, der alles, was er weiß, auf die Leinwand kotzt. Dem konnte ich mich damals nur anschließen. Also das war wirklich, seitdem bin ich mit DC-Verfilmungen auch raus, und ich bin der Meinung, nach der The Dark Knight-Trilogie von Christopher Nolan hätte man eigentlich 50 Jahre gar keinen Batman-Film mehr machen müssen, egal ob da jetzt Superman dabei ist oder nicht. Lass einfach. Also, nee. Das, wie gesagt, ist ein absolutes Positivbeispiel, die Dark Knight-Trilogie, aber was danach dann wieder kam, das war sehr traurig und ernüchternd. Und
ja, aber da haben wir ja wirklich mal ein Beispiel für diese Geschichte, was wir vorhin so mal am Rande erwähnt hatten, dass wirklich es Filme gibt, wo der zweite Film einfach noch mal deutlich besser ist als der erste. Kommt nicht häufig vor.
Ja, aber Terminator ist, glaube ich, auch ist wieder. Auch.
Terminator kam vorhin auch mal, genau. Aber also das ist schon was, was auf jeden Fall erwähnenswert ist. Und wie gesagt, es war nicht geplant, dass der jetzt hier heute vorkommt. Das war wirklich Zufall. Ob uns jetzt die KI hier beobachtet oder wie auch immer, das weiß ich nicht.
Ich frage mich, aber ich frag mich, ob die deutsch-amerikanische Sängerin Sarah Connor, ob die Angst hat, dass irgendwann mal so ein großer Typ bei ihr auftaucht und mit einer Knarre und sie entweder töten oder beschützen will, je nachdem. Also
die Frage habe ich mir früher tatsächlich auch schon öfter gestellt. Ja, aber na gut. Aber dementsprechend, also haben wir mal im Podcast heute einen von unseren 10 von 10 Filmen mit der vollen Wertung. Ich habe damals auch wirklich dann alle drei von dieser neuen Batman-Trilogie ja gesehen, die ja aber, und du hast es erwähnt, von Anfang an eigentlich so ausgelegt war, dass das ja 3 Filme sind.
Ja.
Das kommt ja auch noch dazu. Also keiner hat eine Fortsetzung gemacht. The Dark Knight Rises und The Dark Knight kamen nicht, weil Batman Begins der monstererfolgreiche Film war, sondern weil es von Anfang an im Endeffekt so geplant war. Und das ist ja eigentlich auch ein Vorgehen, was so gut ist. Also ich plan was, sag dann, ich mache jetzt da 3 Filme und dann ist aber auch wieder gut, weil es hätte ja jetzt auch jemand kommen können. Vielleicht, wenn es ein anderer Regisseur gewesen wäre, hätte das auch gemacht. Man weiß es nicht. War erfolgreich, machen wir halt noch einen 4. Ja.
Ja, genau, das ist, also, ich schaue jetzt gerade mal nach, weil es mich jetzt interessiert. The Dark Knight Rises hat sogar minimal ein bisschen mehr eingespielt als The Dark Knight, aber The Dark Knight hat einiges mehr, hat es, ja, etwa das Dreifache von Batman Begins eingespielt, hat über 1 Milliarde eingespielt, also, ja.
Also ein super Beispiel für eine gelungene Fortsetzung oder einen gelungenen zweiten Teil auf jeden Fall von der Filmreihe, ja. Okay. Dann haben wir auch unsere Zufallskritik heute wieder in der Podcast-Folge mit drin gehabt. Und ich glaube, da gehen uns die Themen ja auch nie aus. Wir haben so viele Artikel auf unserer Seite. Nochmal ein bisschen Schleichwerbung. Die ist ja schon weit über 20 Jahre alt. Also insofern lohnt es sich da auch mal im Archiv zu stöbern oder mal zu gucken, was einen vielleicht interessieren könnte, sich dann immer ein bisschen Inspiration zu holen. Also ich mache es mittlerweile auch gern, dass ich sage, ich lese mir da nochmal einen alten Artikel von dir, von mir durch und der Film kommt jetzt gerade wieder im Fernsehen, schaue ich mir doch nochmal an, zum Beispiel, ich mir mal auf. Ja,
ja, ich tue manchmal auch ein bisschen so, man kann da theoretisch sogar nach Archiv, nach Monat vorgehen, da kannst du dann anfangen im, ich weiß gar nicht, Januar 2002, da wären wir dann wieder bei Herr der Ringe und bis heutzutage und ja, da wird auch dieses Jahr noch einiges ein paar Sachen von mir noch kommen. Spoiler.
Okay, na, da sind wir dann doch gespannt.
Ja.
Jetzt habe ich zum Schluss noch, ich wollte es eigentlich sagen, ein ganz anderes Thema. Jetzt hast du vorhin natürlich schon KI, künstliche Intelligenz, wieder erwähnt. Also kam heute doch schon zumindest der Begriff vor. Aber ich will auf eine kurze Geschichte eingehen, die mich schon beeindruckt hat in den letzten so 2, 3, 4 Wochen, die aber durchaus nicht nur bei mir, sondern auch gerade in der Filmindustrie ein bisschen für Sorgenfalten sorgt, können wir mal so sagen. Und zwar, viele von euch kennen ja wahrscheinlich die bisherigen generativen KIs wie ChatGPT oder Gemini von Google, wo ich irgendwie eingebe, schreib mir doch mal eine nette Grußkarte zur goldenen Hochzeit, mir fällt gerade nichts ein, wie auch immer, oder sich irgendwelche Fragen beantworten lässt, irgendein Foto generieren lässt, was ja mittlerweile auch schon geht, nutzen wir ja auch für unseren Podcast,
genau,
immer mal ein Titelbild zu generieren.
Also vielleicht kann ich das an dieser Stelle gleich ausräumen. Die Texte auf 4 Augen Kino sind alle von Menschen geschrieben, komplett.
Ja, tatsächlich auch.
Es wird sich auch nichts ändern.
Soll auch so bleiben. Nein, aber also die kennt ihr vielleicht, diese Text- und vielleicht Foto-KIs. Jetzt gibt es aber, Entwurfsversionen gab es schon irgendwann Mitte, Anfang des 24er Jahres, aber jetzt ist es wirklich auch zugänglich. Und zwar die KI Sora, die kommt auch von OpenAI, also von den Entwicklern von ChatGPT. Und was macht die? Das ist eine generative Video-KI. Die kann also, wenn ich zahlender Nutzer bei OpenAI bin, mir nach meinen Prompts, meinen Vorgaben, die ich eingebe, wirklich Videos generieren. Und zwar entweder so in Standardauflösung oder auch, wenn ich, glaube ich, pro Kunde bin, also nochmal eine Stufe über dem Normalzahlenden, dann kann ich das sogar in HD-Qualität kriegen. Also wenn man sich die ersten Videos da anschaut, oder fangen wir andersrum an, wenn man sich das erste Video angeschaut hat, was so ungefähr vielleicht ein Jahr jetzt altes Dreivierteljahr, da hat man noch einige Fehlerchen in dem Ding gesehen. Man konnte also mit ein bisschen Wissen erkennen, dass das ein KI-generiertes Video ist. Wenn ich mir jetzt die neuesten Ergebnisse so aus den letzten Wochen anschaue, dann sieht es schon eine ganze Ecke anders aus. Und das führt wirklich dazu, ob das jetzt Personen sind, was für die KI immer schwierig bisher war, oder auch Tiere zum Beispiel, dass diese Elemente, diese Objekte, diese Personen, Tiere, wie auch immer, immer besser und immer detailreicher da abgebildet werden. Es gibt ein Video, was man von dieser Sora-KI sehen kann, wie ein Zug durch die Berglandschaft fährt. Es gibt in der Vorschau ein Video, wie man so Vögel auf einem Ast sitzen sieht und die Kamera zoomt sogar an die ran, unten fließt ein rauschendes Flüsschen vorbei. Und das sieht schon wahnsinnig gut aus. Und gerade wenn ich in diesen Bereich gehe, vielleicht jetzt noch nicht der 90 oder 120 Minuten Film, aber wenn ich in den Bereich gehe von Werbevideos zum Beispiel, von kurzen Aufnahmen zu irgendwas so zum mal schnell herzeigen im Unternehmensbereich oder auch Social Media, großes Thema, da kann es uns also jetzt wirklich passieren, dass wir immer mehr mit diesen generierten Videoinhalten konfrontiert werden. Und das sorgt natürlich gerade auch in der sowohl Filmindustrie als auch in allen, die so ein bisschen mit Schauspielerinnen und Schauspielern, mit Produzenten, mit Kameraleuten zu tun haben, sorgt es schon echt für große Sorgenfalten, weil es könnte sein, dass da plötzlich eine ganze Branche vielleicht nicht komplett zusammenbricht, aber sich auf jeden Fall zwangsweise deutlich verkleinern wird. Mhm. Also es ist wirklich heftig, das anzuschauen.
Ja. Es war ja so, es gab ja letztes Jahr, 2023, gab es ja den in Hollywood, ging insgesamt zusammengerechnet fast ein halbes Jahr, den Streik der Drehbuchautorinnen und der Schauspielerinnen. Und da ging es eben überwiegend um KI. Es ging auch um die Tantiemen bei Streaming, weil das war bisher einfach nicht geregelt, weil der letzte Drehbuchautorenstreik vorher, der war ja 2007, 2008 und der Schauspielergewerkschaftsstreik noch früher. Und da wurde eben wirklich festgemacht, dass vor allem bei den SchauspielerInnen es wirklich so ist, die ohne deren Einwilligung darf hier Abwelt nicht KI-mäßig verarbeitet werden. Das heißt, das ist grundsätzlich erlaubt, wenn die jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir wollen jetzt da vielleicht für irgendeine Traumszene oder einen Vorspann oder so, wollen wir irgendwie den Körper von Schauspielern oder Schauspielern einlesen und die stimmt zu und kriegt dann ein bisschen mehr Geld dafür, dann ist es okay. Aber ohne diese ausdrückliche Zustimmung ist es nicht mehr möglich. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn du jetzt irgendwann gar keine Schauspieler mehr brauchst, weil du die Leute alle wirklich komplett durch KI generieren kannst und Filme komplett durch KI generieren kannst, dann könnte ich mir vorstellen, dass da einige Fortsetzungen so gedreht werden, was uns wieder zu unserem Thema der Folge heute zurückbringt.
Ja, das auf jeden Fall. Da gab es doch auch gerade, ich meine, ich hätte es vor ein paar Tagen erst oder Woche, keine Ahnung, in der Zeitung gelesen, so eine Geschichte mit Tom Hanks. Hast du das auch irgendwie mitgekriegt? Da gibt es einen Film, Here heißt der, ja. Wo Hollywood-Stars quasi verjüngt werden im Endeffekt. Das ist jetzt noch nicht ganz vollständig, das generierte Video. Aber das macht auch eine generative KI natürlich, dass die Schauspieler komplett wieder jung machen kann. Und wenn ich jetzt einen Schritt weitergehe, dann könnte ich vielleicht in relativ absehbarer Zeit einen total unbekannten Schauspieler da rumlaufen lassen, der plötzlich als ein anderer im Film dann erscheint.
Ja, das denkbar. Ist ja, ich meine, es war ja schon vorher, man, es gab ja schon, es gab ja vor ein paar Jahren von Martin Scorsese diesen 3 Stunden Netflix, einen Mafia-Film, The Irishman, wo er ja Robert De Niro und andere digital so verjüngt hat. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob das war, also ich weiß nicht, ob es ausdrücklich KI war, aber das ist ja schon länger so ein bisschen ein Thema, dass du manchmal die Leute, wenn du jetzt einen Schauspieler, weiß nicht, du hast am Anfang eine Szene vom Film, die spielt 20 Jahre vorher, da hast du dann den gleichen Schauspieler und der wird halt dann mit Computeranimation da ein bisschen verjüngt. Das sah jetzt oft auch gar nicht so schlecht aus. Irishman habe ich jetzt nicht gesehen, aber das ist ja immer so, oder? Es wurden schon teilweise dann, gab es zum Beispiel auch bei Star Wars Rogue One, da wurde der Peter Cushing, der seine Figur wurde durch Computeranimation, das war glaube ich auch vor KI, in dem Sinn wurde auch quasi wieder ausgegraben. Der Peter Cushing ist ja in den 1990ern verstorben. Da war es auch ein anderer Schauspieler, der quasi da unten drunter war, sage ich jetzt mal. Also das ist immer schon so ein bisschen so ein Thema und ja, ist die Frage, ob das alles so sinnvoll ist. Ich sehe das dann vielleicht eher so was, ist vielleicht eher was für die Videospielindustrie, dass du dann Videospiele so heutzutage, so wie ich das mitkriege, sind ja oft dann auch mit sehr viel Handlung und sehr vielen Filmelementen verbunden. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man dann da auch vielleicht sagt, okay, man nimmt halt irgendeinen Schauspieler und dann schließt man einen Vertrag mit Tom Hanks, der kriegt dann da Geld und dann läuft halt da Tom Hanks, eine KI-Geräte, junge Version von Tom Hanks durch die Gegend zum Beispiel.
Also das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr interessant, weil die große Frage jetzt für uns als Zuschauer ist ja, kriege ich das dann überhaupt mit, ja, was da läuft? Also dass hier keine echten Menschen diesen Werbespot oder diesen Videoclip oder was weiß ich eingespielt haben, sondern dass das wirklich generiert ist. Muss ich das kennzeichnen oder kann ich das einfach so laufen lassen? Da sind wir wieder bei Fragen, die wir hier an der Stelle ja auch schon mal diskutiert haben. Es gab ja schon mal von mir einen KI-Einwurf hier im Augenmerk, ja, wie wir die Rubrik hier immer, ja, so ein bisschen nennen. Also die Frage ist wirklich, kann ich am Ende, als derjenige das anschaut, überhaupt noch erkennen, ist es eine schön im Filmstudio gedrehte Geschichte oder ist es eben nur ein Computer?
Ja, das ist auch ein Problem. Also ich denke jetzt mal, dass viele Leute das auch nicht erkennen können. Und dann hast du wieder das Problem, was wir schon seit ein paar Jahren haben, mit Deepfakes. Dass irgendwelche Videos, gefälschten Videos zur Propaganda, zur Hetze, zur Panikmache da irgendwie verwendet werden. Oder dass irgendwelche Frauen, die eigentlich noch nie irgendwie was die Richtung gemacht haben, plötzlich in irgendwelchen Deepfake-Pornos auftauchen und verunglimpft werden. Ganz, ganz übel. Also das sind solche Sachen. Also ich bin auch der Meinung, also grundsätzlich bei Werbung wäre es mir jetzt ehrlich gesagt egal. Weil Werbung ist sowieso, wenn du dir so Werbung anschaust, da ist gar nichts echt, das ist A, völlig überbelichtet, dann ist die ganze Hintergrund ist wahrscheinlich computeranimiert, dann der Schauspieler, der da rumläuft, der spricht kein Deutsch, das wird natürlich alles nachsynchronisiert, ich finde, das hört man auch. Und aber es ist natürlich, es muss natürlich für alles, es muss geregelt werden und das ist einfach wichtig, das gilt generell für KI generell, auch in anderen Bereichen, muss einfach das gesetzlich geregelt werden, damit es nicht zu sehr auf den Rücken von Leuten oder ohne deren Willen. Ich möchte keine KI-generierte Version von mir irgendwie ohne meine Autorisierung irgendwo sehen oder hören. Das ist ja jetzt auch schon ein Problem, dass es solche KI-generierte Phishing- oder Enkeltrick-Anrufe gibt, wo du dann irgendwie die ältere Herr oder ältere Dame oder Leute werden angerufen und dann heißt es am Telefon, ja, hallo, hier ist der so und so, ich brauche dringend Geld, ich habe da Schwierigkeiten und das ist auch schon schwierig. Und da ist man, denke ich, auch vielleicht sogar mal geneigt, drauf reinzufallen, weil du jetzt auch nicht weißt, du könntest dann irgendwie höchstens Sachen, dass du mit deinen Eltern irgendwie ausmachst, okay, wenn denen mal was merkwürdig ist, dann sollen sie irgendwas was einwerfen oder irgendwas behaupten, was nur der echte Marius wissen kann, das nicht richtig ist oder sowas in der Art.
Ja, bei dieser Geschichte ist es momentan halt wirklich so, weil du gerade reglementieren gesagt hast, ich habe das Gefühl, noch nie mit dieser Geschwindigkeit bei irgendwas gehabt, wie jetzt bei KI, dass da ständig was Neues kommt. Wir haben angefangen mit Texten, dann kamen Fotos, jetzt kommen Videos. Das ist alles innerhalb von, sagen wir mal, vielleicht 1,5-2 Jahren,
ja,
zumindest jetzt so auf uns reingeprasselt. Und jemand, der das reglementieren soll, in der Politik zum Beispiel, so schnell sind die nicht. Ja, und es kommt immer mehr. Also ja, das wird wirklich noch spannend und das ist ja auch was, was ich ein bisschen beruflich begleite und dementsprechend, wenn sich da was Großes tut und wir gerade wieder in einer Zeit sind, wo wir eine Folge hier aufnehmen, ja, dann streue ich das doch immer mal wieder
gerne. Ja, das ein. Ist auch was mich ja interessiert. Ich war da letztlich auf so einer Veranstaltung, da habe ich auch viel mitbekommen und vorher habe ich das eigentlich eher so als Witz. Ich habe ja mal 2022 auf meinem Blog einen April-Scherz gemacht, dass ab sofort meine Reviews nur noch von KI geschrieben werden, nicht nur dann quasi nur noch den Film quasi bewerten und das war natürlich spät, das war dann ein Jahr später, war ich auf einer Veranstaltung und dann war das, ja, das geht alles natürlich schon. Du kannst schon, was weiß ich, da kann schon innerhalb von ein paar Minuten kann eine KI oder ein paar Stunden kann ein Buch von vorne bis hinten illustrieren und da kommt kein menschlicher Zeichner nach. Die Frage ist natürlich dann, ob man das dann auch wirklich will.
Gibt's das jetzt auch, ist immer genau ja, die große Frage.
Da gibt es jetzt auch es gibt ja das Mad Magazin, das ist so ein Satire-Magazin aus den USA und die haben jetzt eine neue Ausgabe, wo sie sich gegen KI aussprechen und da ist quasi dann, weil die KI ja immer bei Bildern das mit der richtigen Anzahl von Fingern nicht so hinkriegt, haben sie jetzt quasi Mad Magazin zeigt der KI seine beiden Mittelfinger. Das fand ich ganz witzig.
Ja, ja. Wir sind mal gespannt, wie es weitergeht, ja, und ich werde da, wie gesagt, immer gern mal wieder was einstreuen, weil es ja einfach ein Thema ist, an dem ich relativ nah dran bin.
Ja.
Ja. Nee, aber das war's im Prinzip schon wieder mit unserer Folge 10. Willst du noch was sagen zum Thema?
Ja,
hast du noch was, Marius?
Genau, weil wir jetzt ja die ganze Zeit überwiegend über Fortsetzung geschimpft haben, sind wir natürlich absolut schizophren und inkonsequent. Und ja, dieser Podcast wird nächstes Jahr fortgesetzt.
Das machen wir einfach mal so,
ja,
oder?
Ja, genau, das ist einfach, hat jetzt das erste knappe Jahr, hat jetzt sehr viel Spaß gemacht. Ja, am Anfang noch ein bisschen aufgeregt, aber mittlerweile geht es. Ich habe am Anfang auch mich ewig drauf vorbereitet, muss ich jetzt nicht mehr. Geht jetzt alles viel einfacher und entspannter. Und vielleicht können wir dann demnächst auch mit unserer Autorisierung KI-Version von uns dann quasi in so einem Video laufen lassen. Da tun wir quasi die Tondateien, die Sounddateien der KI geben und die macht dann anhand von Fotos von uns so schönere KI-Versionen von uns. Vielleicht ein bisschen jünger, nicht so viel graue Haare.
Genau, angelehnt ans Titelbild von Folge 9 sitzen wir dann auf einem Sofa in einem vom Horror erfüllten Raum und unterhalten uns über, keine Ahnung, nachdem du ihn endlich gesehen hast, Saw 1.
Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren, da habe ich wirklich wenig null Interesse. Dann eher sowas wie Cube oder so.
Wäre auch gesagt, was.
Ja. Nee, also das ist
Also wir machen weiter.
Ja, wir machen weiter.
Wir kommen wieder, keine Frage, hat, glaube ich, mal bei Bugs Bunny immer einer gesagt.
Wir brauchen wir brauchen keine 2 Jahre für 8 Folgen.
Das auf jeden Fall nicht.
Ja. Also,
schön, dass wir die Folge 10 wieder aufgenommen haben. Danke an dich, Marius. Und wir freuen uns auf die nächste Folge, auf jeden Fall.
Ja, müssen wir jetzt irgendwie noch so ein bisschen so Wünsche an die Zuschauer, ZuhörerInnen, so schöne Weihnachten und so, gutes neues Jahr, ja schon.
Ja, zumindest wird ja der Podcast vor Weihnachten zu hören sein, wenn ihn die meisten hören, wahrscheinlich sind gerade die Feiertage vielleicht schon vorbei. Ja. Aber wir dürfen, glaube ich, trotzdem einen guten Start ins 25er Jahr wünschen.
Ja, das vielleicht wird das Jahr sogar ein bisschen besser, weil 2024 ist ja nicht so der Brennburner gewesen.
Ja. Naja, der Januar startet jetzt nicht so positiv wahrscheinlich.
Ja, das auf jeden Fall, der Februar, ja, das ist dann, was ich mich noch gefragt habe, wenn ich jetzt, also ich bin in keiner Partei, aber wenn ich jetzt ganz kurzfristig in die CSU eintrete und mich wie der letzte Depp benehme, werde ich dann nächstes Jahr Bundesverkehrsminister?
Wahrscheinlich nein, weil die Listen schon aufgestellt sind.
Oh,
also,
bin ich
zu spät
dran? Haben
sie schon genügend gefunden.
Ach so.
Also zu spät, du müsstest wieder 4 Jahre warten.
Oh, naja, dann passt ja dann, da bin ich.
Noch genug Zeit, sich zu profilieren.
Ich bin auch für die CSU noch ein bisschen zu jung.
Vielleicht auch.
Ja.
Schauen wir mal. Also, danke, Marius, dass du dabei warst.
Ja, wie immer gern.
Auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns auf jeden Fall im neuen Jahr wieder.
Ja.
Bis dann.
Ja. Tschüss.
Tschüss.